Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute Morgen noch einmal zurückgreifen auf das Buch Ruth. Es ist uns nicht unbekannt, ist auch hier und da sowohl in den Predigten als auch in der Bibelstunde behandelt worden in unserer Gemeinde. Aber mir war es noch einmal wichtig, auf das Verhalten der Ruth zu sprechen zu kommen, dieses wunderbare Bekenntnis, das sie abgibt, und die Frage zu stellen, was hat Ruth eigentlich dazu bewegt, ihrer Schwiegermutter Naomi zu folgen? Was hat sie eigentlich dazu bewegt, veranlasst? Ich lese aus dem Büchlein Ruth, Kapitel 1, die Verse 15 folgende. Sie aber, nämlich Naomi, die Schwiegermutter Ruths, sprach zu Ruth: Siehe, deine Schwägerin Orpa ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. Ruth antwortete: Rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Wenn man das Büchlein Ruth betrachtet, dann sollte man sich einmal die Frage stellen, warum es dem Heiligen Geist gefallen hat, dieses Büchlein überhaupt schreiben zu lassen. Das muss doch einen Grund haben. Da geht es doch nicht nur um ein herausragendes Stück Literatur, dem auch ein genialer Dichter wie Goethe seine große Anerkennung gezollt hat. Da geht es doch sicherlich um mehr, um etwas grundlegend anderes. Nun, am Ende dieser Geschichte von Ruth, der Moabiterin, finden wir die Antwort. Ich lese uns aus Kapitel 4, die Verse 18 bis 22. Da heißt es: Dies ist das Geschlecht des Peretz. Peretz zeugte Hezron. Hezron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas. Boas zeugte Obed. Obed zeugte Isai. Isai zeugte David. Es sollte also die leibliche und geistliche Linie bis hin zu David, dem König Israels, aufgezeigt werden. Hier schreibt der Heilige Geist Heilsgeschichte in Form einer wunderschönen Erzählung, in der wir die Gnade Gottes, die später in Christus Jesus aus dem Hause Davids nach dem Fleisch erschienen ist, bestaunen können. Eine Gnade, die nicht nur dem Volk Israel galt, sondern eben auch den Menschen aus den Heidenvölkern. Also auch uns, die wir heute Morgen hier versammelt sind. Bedenken wir, dass Ruth eine Moabiterin war. Geboren und aufgewachsen im finsteren Heidentum mit seinem Götzendienst. Für Boas, ihren Löser, auf den wir, so Gott will, dann am kommenden Sonntag zu sprechen kommen, war es offensichtlich kein Problem, diese Moabiterin Ruth zu heiraten. Es gab eine Vorschrift im 5. Buch Mose, Kapitel 23, da heißt es, dass die Moabiter nicht aufgenommen werden durften in die Volksgemeinschaft Israels. Dieser Anordnung bezog sich allerdings nur auf die männlichen Glieder des Volkes Moab. nicht auf die Frauen, das wusste Boas. Es war also kein Problem, eine Heidin wie Ruth zu heiraten, eine Moabiterin zu heiraten. War kein Verstoß gegen 5. Mose 23, im Gegenteil. Manchmal wird das auch anders gesehen, aber es ist so. Dann hatte Boas immer wieder die Gnade Gottes vor Augen in der Gestalt seiner Mutter. Es wäre mal interessant zu wissen, wer von euch weiß, wer die Mutter Boas gewesen ist. Rahab war das, jawohl. Rahab, die Hure Rahab aus Jericho. Das war die Mutter des Boas. Und das war ja ein Gnadenwunder Gottes an dieser Frau. Das hatte Boas ständig vor Augen. Von daher hatte er kein Problem, eine Heidin, wie es die Ruth gewesen ist, zu heiraten. Er wusste also aus eigener Erfahrung, dass die Gnade Gottes die Schranke zwischen Juden und Heiden überwindet. Und das ist ja das Thema, das auch der Apostel Paulus entfaltet im Epheserbrief. Gott hat aus beiden, aus den Juden und aus den Nichtjuden, aus Menschen, also aus den Heidenvölkern, so nennen wir das ja, zu einer Einheit zusammengeschweißt, und zwar in Christus Jesus, durch das, was der Herr Jesus Christus am Kreuz getan hat. Durch sein Blut sind wir eins. Menschen aus den Heiden und Menschen aus den Juden sind in Christus Jesus durch das Blut Jesu eins gemacht, ein für allemal. Nicht nur wir untereinander, sofern wir an Christus glauben, sind eins. Auch wenn sich das nach außen hin immer wieder anders gestaltet, denken wir nur an die vielen Gruppierungen, auch hier in Wuppertal. Überall befinden sich Menschen, die zu Jesus gehören. Überall befinden sich Menschen, die sich erkauft wissen mit dem Blut Jesu, erlöst wissen durch das Blut Jesu. Mit denen sind wir eins, auch wenn wir unterschiedliche Wege gehen und auch hier und da unterschiedliche Meinungen vertreten. Das ist ein Wunder der Gnade Gottes. Dieses Büchlein, also das Büchlein Ruth, gibt uns einen Einblick in den Liebes- und Gnadenratschluss Gottes in Christus Jesus, seinem lieben Sohn, unserem Herrn und Heiland, unserem Erlöser, den wir nicht genug loben und preisen können für sein stellvertretendes Erlösungswerk nach dem Willen seines himmlischen Vaters. Darüber hinaus ist diese Geschichte eine starke Ermutigung für uns, die wir in einer äußerst notvollen, geistlich notvollen, schwierigen, trockenen Zeit leben. So war es damals in der Zeit, in der sich diese Geschichte abspielte. Es war die Zeit der Richter. Einige Male lesen wir am Ende des Buches, des Richterbuches, dass es keinen König gab. Und zweimal in diesem Zusammenhang, an jeder tat, was ihn recht dünkte. Das heißt also, an jeder tat das, was er für richtig hielt. Es gab also für Israel keine verbindlichen Ordnungen mehr, beziehungsweise man hielt sich nicht mehr an die verbindlichen Ordnungen, die Gott seinem Volk durch Mose gegeben hatte, an das Gesetz Gottes. Man hatte das offensichtlich völlig aus den Augen verloren. Es gab dann immer wieder für eine kurze Zeit Belebungen, wenn Gott einen Richter schenkte, der das Volk führte. Und sie taten auch manches Mal Buße. Aber im Großen und Ganzen war die Richterzeit eine sehr, sehr notvolle Zeit. Und in dieser Zeit spielt sich die Geschichte des Büchleins Ruth ab. Dementsprechend sah es damals auch moralisch sehr düster aus. Das lesen wir dann ebenfalls am Ende des Richterbuches. Da gibt es eine sehr, sehr notvolle Geschichte. Eine sehr, sehr notvolle Geschichte. Wenn ihr euch das einmal zu Hause durchlest, das ist wirklich eine grauenvolle Angelegenheit. Sehr, sehr betrüblich. Das waren die Folgen davon, dass man die göttlichen Ordnungen nicht mehr beachtete. Das Wort Gottes war rar geworden. Und das erfahren wir auch im Buch Samuel im ersten Kapitel. Da geht es ja auch noch um die Richterzeit. Da lesen wir in Kapitel 3, Vers 1, und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten, also rar, und es gab kaum noch Offenbarung. Das änderte sich dann erst durch Samuel. Am Ende von Kapitel 3, 1. Samuel Kapitel 3, heißt es, Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Und der Herr erschien weiter zu Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch sein Wort. Und Samuels Wort erging an ganz Israel. So müssen wir in unserer Zeit in tiefer Beugung in Christus Jesus, wir haben auch diese Beugung und die Demütigung vor Gott nur in ihm, in Christus Jesus, alles, was wir vor Gott geltend machen, was ihm gefallen soll, haben wir ausschließlich in ihm, in Christus, was es auch sein mag. Du kannst nachdenken über jede Wahrheit der Heiligen Schrift und du darfst davon ausgehen, du hast es in Christus, in ihm. Also in tiefer Beugung in Christus wollen wir vor Gott bekennen, dass auch in unserer Zeit das Wort Gottes sehr, sehr rar geworden ist. Es wird von vielen Kanzeln herunter nicht mehr gepredigt. Es ist verschwunden. Wohl noch hier und da Moral, die verkündigt wird, ethisches Verhalten, dann geht es oft hinein auch in den politischen Bereich. Aber das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus wird kaum noch verkündigt. Das biblische Evangelium. Ich erinnere noch einmal an das, was ein Bekannter von mir erlebt hat mit einem Pastor, der zu ihm sagte, jetzt sind wir endlich so weit, dass wir das nicht mehr verkündigen müssen, woran wir schon immer nicht geglaubt haben. Schrecklich, ja? So weit sind wir schon fortgeschritten. So weit ist das Böse, das antichristliche Wesen in unserer Zeit schon zur Ausreife gekommen. Hauptgrund dafür, dass das Evangelium nicht mehr verkündigt wird oder von vielen Kanzeln, sehr vielen Kanzeln her, nicht mehr verkündigt wird, ist die Bibelkritik, ist die liberale Theologie in ihren verschiedenen Schattierungen. Letztlich aber ist es eine Folge des notvollen geistlichen Lebens der Gläubigen in unserem Lande. Wir können also den Kopf da nicht aus der Schlinge ziehen und sagen, das sind nur immer die anderen, die Bösen, das sind die Liberalen, das sind diejenigen, die sowieso nicht mehr das glauben, was die Bibel sagt, sondern der geistliche Zustand der Gemeinde Jesu in unserer Zeit, auch derer, die noch festhalten an der Offenbarung Gottes in seinem Wort, in der Bibel, ist ein sehr notvoller. Also wir haben Teil an diesem Untergang, geistlichen Untergang, den wir in unserer Zeit beobachten. Wir können nicht da außen vor bleiben, sondern wir haben Grund, uns darunter zu beugen. Also es sollte uns nicht wundern, da wo das Evangelium nicht mehr verkündigt wird, dass auch dementsprechend die moralischen Zustände in unserem Volk mehr und mehr pervers sind, wie Paulus das in Römer Kapitel 1 schildert. Übrigens, das Wort pervers kommt aus dem Lateinischen und hat die Bedeutung von verdreht, verkehrt. Das heißt also, das, was in den Augen Gottes gut und recht ist, das ist plötzlich böse, das ist plötzlich abzulehnen. Dagegen wehrt man sich. Und das, was in den Augen Gottes böse ist und schlecht ist, das empfindet man als gut und richtig. Und wehe denen, die dagegen opponieren. Das Wort Gottes ist also rar geworden, aber und das wurde auch in einem Gebet heute Morgen in unserem Gebetskreis zum Ausdruck gebracht, wir wollen nicht in einer pharisäischen, selbstherrlichen Art und Weise ausrufen, aber wir haben es noch, aber wir haben es noch. Ein derartiger Hochmut ist immer der erste Schritt hinein in die Verblendung. Als unser Herr Jesus Christus seinen Jüngern prophezeite, einer von euch wird mich verraten, da dachten sie nicht alle sofort an den Judas. Niemand dachte an den Judas, sondern sie alle fragten, bin ich es? Und ich denke, das war eine gute innere Einstellung, eine gute innere Haltung. Und so sollten auch wir uns hin und wieder fragen, Herr, ist dein Wort wirklich noch in der Mitte in unserer Gemeinde? Wird es recht verkündigt? Können wir noch lehrmäßig, auch in unserem praktischen Alltag, nicht nur in der Verkündigung des Wortes Gottes, sondern auch ganz persönlich in unserem praktischen Glaubensleben, unterscheiden zwischen Gesetz und Evangelium und Heiligung, Dienst für den Herrn? Können wir da noch unterscheiden, klar und unterscheiden? Vermischt oder vermischen wir das alles miteinander? Ist dein Wort für uns noch die Kraft Gottes, aus der wir täglich leben? Gehen wir so in den Tag hinein als solche, die wissen, Herr, bei mir selbst ist nichts zu holen. Du kannst heute von mir nichts erwarten, aber auch gar nichts. Gar nichts, was dir wohlgefällig ist, auch im Umgang mit anderen Menschen. Lebe du, Herr Jesus Christus, heute dein Leben in mir und durch mich. Verherrliche du den Vater im Himmel in mir und durch mich. Er muss es tun, er ganz allein kann es tun, kein anderer. Allerdings dürfen wir auch in Demut in Christus dankbar sein für sein Wort, das er uns bis zum Augenblick in seiner Gnade geschenkt und erhalten hat. Wir werden durch diese Geschichte darüber froh, dass es auch in Zeiten des Abfalls, geistlichen Abfalls, die Möglichkeit zur geistlicher Belebung für einzelne Gläubige und auch für Gemeinden gibt und Menschen durch das Brot des Lebens erquickt und gestärkt werden. Das ist etwas Wunderbares, ja. Wenn man zu Hause sein darf in einer Schar von Gläubigen, unter denen das Wort Gottes wirklich noch das entscheidende Gewicht hat, wo es noch recht verkündigt wird, das Wort vom Kreuz im Zentrum steht, die Verherrlichung Gottes in Christus Jesus, dass wir in ihm alles haben, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dient. Das ist schon ein besonderes Geschenk der Gnade Gottes. Und so hatte es offensichtlich in Bethlehem damals eine geistliche Belebung gegeben. Gott hatte sein Volk in Gnaden heimgesucht. Nach einer Zeit der Hungersnot hatte er es wieder mit Brot gesegnet, und zwar nicht nur für den äußeren Menschen, also für den Leib, sondern auch für den inneren Menschen. Gott schenkte eine innere Belebung. Das zeigt die Art und Weise, wie ein Boas dann mit seinen Knechten umging, auch mit Ruth und auch mit ihrer Schwiegertochter, mit ihrer Schwiegermutter. Auch die Nachbarn Noomis waren vom selben Geist beseelt. Und das ist etwas Wunderbares, das wir einfach immer wieder auch bedenken wollen. Auf dem Boden der Gnade können wir auch recht miteinander umgehen, nicht auf dem Boden des Gesetzes. Paulus spricht davon im Galaterbrief, da ist Beißen und Fressen. Ich war mit all den notvollen Folgen, dass einer über den anderen schlecht redet, ihn verleumdet und dergleichen. Ich war, das ist ja nicht nur eine Sache, die außerhalb der Gemeinde geschieht, das geschieht ja auch innerhalb der Gemeinde. Dass Menschen verleumdet werden, dass man schlecht über sie redet, um sich selbst in ein besseres Licht hineinzustellen. Auf dem Boden der Gnade, wo man selbst und wo andere nichts anderes zu bringen haben als ein sündiges Herz und Christus als unseren Stellvertreter, da ist ein gutes Miteinander möglich. Da ist der Geist der Liebe, der Barmherzigkeit, der Fürsorge wirksam. Auf dem Boden des Gesetzes ist das einfach nicht möglich. Da steht der Einzelne immer über dem anderen, in irgendeiner Weise. Er hat immer etwas zu bringen, was der andere nicht zu bringen hat. Und das trennt. Das ist im Grunde genommen stolzes, selbstsicheres, arrogantes, selbstgerechtes Wesen, das dann seine schlimmen Blüten zeigt und treibt. Nun hatte ich eigentlich vor, heute über Boas zu sprechen, den Goel, den Löser, als ein Typos auf Christus hin, als ein Vorbild, das uns den Herrn Jesus Christus veranschaulicht. Es gibt ja solche Bilder im Alten Testament an vielen Stellen und wir sind sehr dankbar dafür, Schattenbilder. Die Wirklichkeit haben wir in Christus, einzig und allein in ihm, aber ein Schatten kann uns unterweisen über die Gestalt der Wirklichkeit, der Realität. Und da können wir manches lernen. Boas also ein Vorbild auf Christus hin. Das wollen wir verschieben, wie ich eingangs schon sagte. Heute wollen wir uns erinnern an das Verhalten Ruths, hier im ersten Kapitel des Büchleins, das uns sehr ausführlich geschildert wird. Und dabei soll uns besonders diese Frage bewegen: Was hat Ruth dazu veranlasst, ihrer Schwiegermutter, die sich zurück auf den Weg nach Israel gemacht hatte, zu folgen? Wir hören zunächst einmal auf die Vorgeschichte. Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech, das heißt, Gott ist König, ja? Und seine Frau Noomi und seine beiden Söhne Machlon und Kiljon. Die waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Noomis Mann, starb und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen moabitische Frauen, die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Und als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden Machlon und Kiljon, sodass die Frau beide Söhne und ihren Mann überlebte. Und nun macht sich Noomi, die Schwiegermutter Ruths, zusammen mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf den Weg. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, also in Moab, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Als sie an der Grenze zu Israel angelangt sind, hält Noomi inne und versucht, ihre beiden Schwiegertöchter dazu zu bewegen, wieder umzukehren. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch Ruhe, eine jede in ihres Mannes Hause. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten. Die beiden wollten nicht umkehren. Sie weinten und sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Und da wird Noomi in dieser Situation konkreter. Sie hält ihnen ihre aussichtslose Lage vor Augen. Falls sie mit ihr nach Bethlehem gehen würden, ein Familienglück, das sie wieder in Moab haben könnten, das konnte sie, Noomi, ihnen nicht garantieren. Im Gegenteil. Aber Noomi sprach: Kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoße haben, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, um wieder einen Mann zu nehmen. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung, und diese Nacht einen Mann nehmen und Söhne gebären würde? Wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch so lange einschließen und keinen Mann nehmen? Nicht doch, meine Töchter. Mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand ist gegen mich gewesen. Sie konnte ihnen also nichts bieten für die Zukunft. Und darum riet sie ihnen, doch wieder zurückzukehren nach Moab. Und nun geschieht es, dass Orpa ihre Schwiegermutter verlässt, während Ruth unbedingt bei ihr bleiben will. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber blieb bei ihr. Und die Frage lautet noch einmal, was hat Ruth dazu bewegt, sich ihrer Schwiegermutter anzuschließen? Warum ließ sie sich nicht davon abhalten, im Unterschied zu Orpa? Orpa weinte, sie wäre gerne bei ihrer Schwiegermutter geblieben, aber als ihr reiner Wein eingeschüttet wurde, als ihr das so wirklich deutlich wurde, was das bedeuten würde für die Zukunft, nämlich eine unsichere Zukunft, völlig unsichere Zukunft, da wollte sie wieder umkehren, da kehrte sie wieder um. Und das tat Ruth nicht. Und die Frage, warum nicht? Warum nicht? Wenn wir uns ihr Bekenntnis anschauen, das ja in seiner einzigartigen Innigkeit, Klarheit und Festigkeit die Gemüter vieler Menschen immer wieder bewegt hat, dann fällt uns besonders eins auf. Sie hatte ja eine enge Beziehung zu ihrer Schwiegermutter, Orpa übrigens auch, eine enge Beziehung zu ihrer Schwiegermutter, zu Noomi. Aber das war es letztlich nicht, was sie dazu bewegte, mit ihr zu ziehen, sondern es war ihr Vertrauen zum Gott Israels. Und genau das fehlte der Orpa. Sie hatte, wie ich gerade sagte, auch eine gute, sehr gute Beziehung zu ihrer Schwiegermutter. Und die Trennung von ihr ist ihr sicherlich nicht leicht gefallen, im Gegenteil. Sie weinten beide, nicht nur Ruth, sondern auch Orpa weinte. Doch die Beziehung zum Gott Israels fehlte ihr. Wie Noomi auch sagte in Vers 15. Sie aber sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk, und jetzt kommt es, nicht nur zu ihrem Volk, sondern auch zu ihrem Gott. Kehre auch du um deiner Schwägerin nach. Das war der entscheidende Unterschied zwischen Orpa und Ruth. Orpa wollte auch wieder zurück in den Götzendienst. Nicht nur zu ihrem Volk der Moabiter, um ihre Zukunft damit abzusichern, sondern Orpa ging automatisch dann auch wieder zurück in den Götzendienst, und dazu war sie bereit. Und dazu war Ruth eben nicht bereit. Das ist der entscheidende Unterschied hier. Bei Ruth war es anders, und das ist das Erstaunliche. Bedenken wir, wie dieser Gott, an den Noomi glaubte, mit ihr, mit der Schwiegermutter Ruths, umgegangen war. Sie hatte in Moab ihren Mann und ihre zwei Söhne verloren, und Ruth selbst hatte ihren Mann verloren. Und nun sollte sie sich diesem Gott, der so mit ihnen umgegangen war, der sie so bitter behandelt hatte, nun sollte sie sich diesem Gott anvertrauen und den Weg in eine völlig ungewisse Zukunft gehen. Überlegen wir einmal, was das bedeutete, ja? Dass sie diese Beziehung zu diesem Gott, der sich so verhalten hatte, ihnen gegenüber, der Familie gegenüber, dass sie sich diesem Gott anvertraute. Ist das nicht ein Wunder? Ein Wunder der Gnade Gottes? Und das ist das, worum es mir heute Morgen hier zu tun ist, um uns das einmal, noch einmal, so recht deutlich zu machen. Hier stoßen wir nämlich auf das Geheimnis der Erwählung. Hier stoßen wir auf das Geheimnis der Erwählung. Die Menschen dazu fähig macht, an einen Gott zu glauben, dessen Barmherzigkeit und Liebe so verborgen sind, dass man sich an seinem Handeln nur stoßen kann. Und sagen kann, mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben. Orpah wollte wohl mit ihrer Schwiegermutter etwas zu tun haben. Da war eben diese seelische Verbindung da, aber es reichte nicht aus, um mit Noomi zu ziehen. Die Verbindung zu diesem lebendigen Gott fehlte bei Orpah. Aber diese Verbindung war bei Ruth gegeben. Diese herzliche Beziehung zu diesem lebendigen Gott, diese vertrauensvolle Beziehung zu diesem lebendigen Gott, der sie so behandelt hatte, wie sich das kein Mensch wünscht und vorstellt und ganz gewiss nicht jemand, der aus dem Heidentum kommt. Wenn man ja immer darauf aus ist, auch wir von Natur aus darauf aus sind, uns selbst einen Gott zu machen, der unsere Wünsche erfüllt und unser Verlangen stellt, und unsere Bedürfnisse befriedigt. Ja? Solch einen Gott wollen wir gerne. Aber den Gott, der so anders handelt, so ganz anders mit seinen Kindern auch oft umgeht, wie das hier auch der Fall gewesen ist, den lehnen wir doch alle von Natur aus ab. Deshalb ist es ein Wunder der Gnade Gottes, dass Ruth sich hier mit Noomi auf den Weg macht. Ich sage es von vornherein, es war nicht die starke Willensentscheidung der Ruth, sondern es war die Gnade Gottes, die sie in Bewegung setzte. Das ist immer wieder das Großartige, was wir in der Bibel nicht nur an dieser Stelle beobachten, sondern auch an anderen Stellen. Und wer das nicht erkannt hat, der muss erstmal in den inneren Zerbruch hineingeführt werden, um dahin zu kommen, dass er nichts anderes zu rühmen hat als Gottes erwählende Gnade in Christus Jesus. Denn Christus ist der eine Erwählte, er ist der erwählte Gottesknecht. Und wir sind vor Grundlegung der Welt in ihm erwählt. Das hat Gott nicht getan, weil er unseren Glauben vorausgesehen hat, weil er unsere Entscheidung vorausgesehen hat, weil er vorausgesehen hat, wie gut wir uns entwickeln würden. Sondern all das ist eine Folge seiner ewigen Erwählung, seines ewigen Erwählungsratschlusses. Es ist genau umgekehrt. So ist es doch auch mit dem Evangelium, mit dem Wort vom Kreuz. Es ist, wie Paulus schreibt, den Griechen eine Torheit und den Juden ein Ärgernis. Den einen oder die einen trachten nach menschlicher Weisheit, in Klammern Philosophie, alles, was dazugehört, und die anderen versuchen, ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott aufzurichten. Aber das Evangelium ist und beinhaltet eine andere, eine göttliche Weisheit, eine ganz andere Weisheit, die uns von Natur aus völlig fremd ist. Und eine andere Gerechtigkeit, nämlich nicht unsere Gerechtigkeit, die wir vor Gott geltend machen könnten, sondern die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Eine ganz andere Gerechtigkeit. Es entspricht, das Evangelium entspricht nicht dem Geschmack des natürlichen Menschen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das begreifen. Es entspricht nicht dem Geschmack des natürlichen Menschen. Im Gegenteil, es stößt immer dort, wo es recht verkündigt wird, auf den Menschen als einen Gegner, als einen Feind, wie Professor Iwand in seinem Buch über die Glaubensgerechtigkeit richtig schreibt. Es begegnet dem Menschen immer, ja, als einem, der ablehnend ist von Natur aus, diesem Evangelium, dem Wort Gottes gegenüber. Darum ist es eine schlimme Irrlehre. Prägt euch das tief ein. Eine schlimme Irrlehre, Wurzel im Grunde genommen aller anderen Irrlehren, wenn verkündigt wird, Gott schenkt dir in Christus das Leben, wonach du dich schon immer gesehnt hast. Ein erfülltes Leben, was auch immer man darunter verstehen mag. Wonach sehnt sich denn der Mensch? Nach einer besseren Lebensqualität, nach Hilfe in der Not, an Kraft für den Alltag, nach Stillung der eigenen religiösen und frommen Bedürfnisse, nach einem Himmel, in dem nicht Gott der Mittelpunkt ist, sondern der Mensch. Wer will schon gerne in die Hölle? Auch solche, die darüber spotten, möchten im Grunde genommen nicht an einen solchen Ort, möchten lieber in den Himmel. Aber es muss ein Himmel sein nach ihrem Geschmack, nach ihren Vorstellungen. Ein Himmel, der ihnen gefällt, in dem sie selbst im Mittelpunkt stehen. Und darum fragt Luther zu Recht, wie würde solch ein Mensch leben, wenn es keinen Himmel und keine Hölle gäbe? Ich erinnere mich an eine liebe Glaubensschwester, die sagte einmal, ja, wenn es keine Hölle gäbe, dann brauchte man ja auch gar nicht zu glauben. Da haben wir genau diesen Punkt, ja. Als wenn wir nur glauben, weil es einen Himmel oder weil es eine Hölle gibt. Wir glauben, weil Gott in Christus Jesus uns erlöst hat von uns selbst, damit wir Gemeinschaft haben können mit dem lebendigen Gott und ihm dienen und ihn verherrlichen können. Wird das Wort, Zitat, Iwand, so dargestellt, als wäre Gottes Wort eine dem Menschen, seinen Hoffnungen und Wünschen gemäße, ihnen gleichsam entsprechende Wahrheit, so ist von vornherein erwiesen, dass wir es hier nicht mit Gottes Wort zu tun haben. Ja, wenn also das Wort Gottes so verkündigt wird, als wäre es genau passend für die natürlichen Bedürfnisse des menschlichen Herzens, dann ist das nicht Gottes Wort, das verkündigt wird. In dieser Anpassung des Wortes, des göttlichen Wortes, an den Menschen, es sollte doch umgekehrt sein, ja? Der Mensch soll im Evangelium angepasst werden an Gottes Wort. In dieser Anpassung des Wortes an den Menschen und sein Wesen sieht Luther geradezu das durchgängige Kennzeichen aller Irrlehre. Hier haben wir die Wurzel aller Irrlehre. Denn indem man sich Gottes Willen in der Richtung des eigenen Willens, seine Offenbarung in der Richtung des eigenen Wünschens und Hoffens denkt, löst man die Wirklichkeit Gottes auf und jetzt kommt ein Satz, den wir alle gut verstehen können, und macht Gott zu einem Wunschbild des Menschen. Macht Gott zu einem Wunschbild des Menschen. Hier kommt nicht Gott zu seinem Recht im Menschen, sondern der Mensch kommt zu seinem Recht in Gott. Und zwar in seiner Vorstellung, die er von Gott hat. Und darum ist es immer ein Wunder der Gnade Gottes, ihr Lieben, wenn ein Mensch zum Glauben an Christus kommt, der uns am Kreuz auf Golgatha erlöst hat von uns selbst und von diesen natürlichen Vorstellungen, die wir haben von Gott und den Wünschen, wie er sich zu verhalten hat, wie er sein soll und dergleichen. Darum kann sich der Mensch aus seinem Willen, das ist jetzt die Schlussfolgerung, ja, aus seinem Willen, der ja total verdorben ist, der Wille des Menschen ist total verdorben. Der Mensch hat nichts, was er in die Waagschale werfen kann. Auch nicht einen freien Willen, er ist verdorben, gänzlich, völlig. Darum kann sich der Mensch aus seinem Willen, der ja total verdorben ist und Gott entgegen ist, nicht für Gott entscheiden. Er kann sich nicht für Gott entscheiden. Wir zitieren nochmal Iwand. Vielmehr hat sich derjenige für Gott entschieden. Ist mal wieder gut zu hören. Vielmehr hat sich derjenige für Gott entschieden, der glauben kann, dass Gott sich für uns entschieden hat. Dass Gott sich für uns entschieden hat. Und das hat er in seiner erwählenden Gnade in Christus bereits vor Grundlegung der Welt. Bevor er diese Welt geschaffen hat, hat Gott sich für dich entschieden. Und wenn du das glauben kannst, dann ist in diesem Glauben enthalten deine Entscheidung für Gott. Dann hast du dich durch den Glauben für Gott entschieden. Also es ist alles umgekehrt im Evangelium, als wir es von Natur aus wahrhaben wollen. Die Entscheidung fiel also nicht bei dir, sondern die Entscheidung fiel im Herzen Gottes von Ewigkeit her. Hören wir einmal, was Börtchen dazu sagt, selbst wenn wir die Zeit überziehen. Das ist mir jetzt so wichtig, dass ich die Freiheit habe, auch das zu tun. Er schreibt in seiner Autobiografie Folgendes. Gut kann ich mich daran erinnern, wie ich die Lehren der Gnade in einem einzigen Augenblick gelernt habe. Wie wir es alle von Natur aus sind, wurde ich als ein Arminianer geboren. Ich glaubte fest daran, was ich immer wieder von der Kanzel herunter gehört hatte und sah die Gnade Gottes nicht. Als ich auf dem Weg zu Christus war, dachte ich, ich würde es ganz allein tun. Und obwohl ich den Herrn ernstlich suchte, hatte ich keine Ahnung, dass er mich suchte. Ich glaube nicht, dass ein Jungbekehrter sich dessen bewusst ist. Ich kann noch den Tag und die Stunde nennen, als ich zum ersten Mal diese Wahrheiten in mir selbst begriff. Als sie, wie John Bunyan es sagt, Verfasser der Pilgerreise, in mein Herz eingebrannt wurden wie mit einem heißen Eisen. Und ich erinnere mich, dass ich den Eindruck hatte, in einem Augenblick vom Baby zum erwachsenen Mann gewachsen zu sein. Wenn dir das geoffenbart ist, worüber wir heute Morgen sprechen, durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes, bekommst du einen ganz anderen Zugang zur Bibel. Bekommst du einen ganz anderen Zugang zu deinem Verhältnis zu Gott, wirst du geistlich wachsen können. Sonst bleibst du in den Kinderschuhen stecken. Ich hatte einen Fortschritt im biblischen Wissen gemacht, als ich ein für alle Mal herausgefunden hatte, was der Schlüssel für die Wahrheit Gottes ist. An einem Wochentag saß ich abends im Haus Gottes. Ich dachte nicht sehr viel nach über das, was der Prediger sagte, denn ich glaubte es nicht. Der Gedanke traf mich, wie bist du ein Christ geworden? Wie bist du ein Christ geworden? Ich habe den Herrn gesucht, aber wie bist du darauf gekommen, den Herrn zu suchen? In diesem einzigen Augenblick leuchtete die Wahrheit in mir auf, ich hätte ihn nicht gesucht, wenn er nicht schon vorher meine Gedanken beeinflusst hätte, indem er mich dazu brachte, ihn zu suchen. Ich betete, so dachte ich, aber dann fragte ich mich, wie kam ich dazu zu beten? Ich wurde durch die Heilige Schrift zum Beten ermuntert. Wie kam ich dazu, die Heilige Schrift zu lesen? Ich las sie, aber was hatte mich dazu gebracht? Da in einem Augenblick sah ich, dass Gott der Urgrund aller Dinge ist, dass er der Urheber meines Glaubens war. Und so öffnete sich die ganze Lehre der Gnade vor mir. Von dieser Zeit an habe ich nicht von ihr gelassen und ich möchte, dass dies immer mein beständiges Bekenntnis ist. Ich verdanke meine ganze Veränderung nur Gott. Und so war es nicht der feste Entschluss der Ruth, dieser eigene feste Entschluss der Ruth, ein eigener fester Entschluss, der sie dazu veranlasste, sich der Naomi anzuschließen. Ein Entschluss, der auf ihrem eigenen sogenannten freien Willen entstanden ist, sondern eine Frucht der erwählenden Gnade Gottes in Christus. Was machte den Unterschied zum Entschluss der Orpa aus? Sie beide waren moabitischer Abstammung und im Götzendienst ihrer Väter aufgewachsen und unterwiesen. Sie beide hatten in eine jüdische Familie eingeheiratet, in der sie etwas vom Gott Israels hörten. Sie beide hatten das gleiche Leiden ertragen müssen. Sie beide hatten eine innige Herzensbeziehung zu Naomi, zu ihrer Schwiegermutter. Warum ging Orpa zurück zu ihrem Volk und ihrem Gott, während sich Ruth im Vertrauen auf den Gott, dessen Liebe und Gnade und Barmherzigkeit so verborgen waren, der Naomi anschloss? Was war der Unterschied? Sie hatten so vieles gemeinsam. War die Ruth besser als die Orpa? Müssen wir ihr dieses Zeugnis ausstellen? War sie besser als die Orpa? Keineswegs. War sie nicht eine genauso große Sünderin wie die Orpa? Was machte den Unterschied? Es war die erwählende Gnade Gottes. Denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, Hebräerbrief, welches geschieht, wodurch? Durch den eigenen freien Willen? Durch Gnade. Und hier in der erwählenden Gnade Gottes in Christus wird uns der Boden der selbsterwählten Lebensphilosophie und der eigenen Gerechtigkeit unter den Füßen weggezogen. Hier hast du nämlich nichts. Und deshalb hassen Menschen die Lehre von der Erwählung, weil sie noch was bringen möchten. Sie möchten noch an ihrer eigenen Gerechtigkeit und an ihrer eigenen Fähigkeit, sich für Jesus zu entscheiden, festhalten. Das halten sie fest. Das ist noch ein Stück, was sie geltend machen können. Oftmals auch im Verhältnis zu anderen, die sich eben nicht entschieden haben. Was gibt dir den Vorzug, dass du an Christus glauben darfst? Es gibt nur einen Vorzug, es ist die Gnade, die dich erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Nichts anderes als die Gnade allein. Das ist so wunderbar, darin haben wir unsere Heilsgewissheit. Denn was Gott erwählt hat vor Grundlegung der Welt, das führt er zum Ziel ewiger Herrlichkeit. Das kann gar nicht anders sein. Durch Tiefen und über Höhen, durch viel Leid und Not, verborgenes Wirken Gottes, führt er seine Kinder zum Ziel ewiger Herrlichkeit. So sagt Paulus, Römer Kapitel 8, was er erwählt hat, das hat er jetzt schon verherrlicht, das hat er berufen, sie sind zum Glauben gekommen, das hat er jetzt schon verherrlicht und wird sie zur Herrlichkeit führen. All das, was wir lesen im Büchlein Ruth, was dann kommt, ist eine Frucht dieser göttlichen Erwählung und nicht eine Folge davon, dass Ruth sich entschieden hat, im Unterschied zu Orpa. Eine Folge göttlicher Erwählung. Gott will sich in seiner ewigen Gnadenwahl verherrlichen. Darum kommen Menschen zum Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn und kommen nicht mehr los von ihm. So wie die Ruth nicht mehr loskam, nicht nur von ihrer Noomi, von ihrer Schwiegermutter, sondern von Gott. Lesen wir uns das Büchlein Hiob durch. Hiob hat viel zu reden mit Gott und hat sich gewehrt mit aller Macht gegen den Vorwurf seiner Freunde und hat Gott große Vorwürfe gemacht. Aber Hiob kam nicht mehr los von seinem Gott. Er kam nicht mehr los. Am Ende tat er Buße. In Staub und Asche, so sagt er. Er beugte sich unter die gewaltige Hand Gottes. Warum kommst du nicht mehr los von deinem Gott? Warum nicht? Weil du erwählt bist vor Grundlegung der Welt. Es ist Gnade, dass du nicht mehr loskommst von ihm. Du kannst ihn nicht mehr lassen. Nein, wir können es nicht. Auch wenn unsere Natur sich dagegen sträubt, wir können es nicht mehr. So wollen wir heute aufs Neue und immer wieder staunen über das Wunder der Gnade Gottes in unserem Leben. Diesem Gott, der sich in Christus Jesus geoffenbart hat, der uns erlöst hat mit seinem kostbaren Blut, dürfen wir uns getrost anvertrauen für die Gegenwart und auch für die Zukunft. Auch wenn es so geht, wie manche es immer wieder erfährt, dass Gott sich verbirgt in seiner Liebe hinter dem, was uns so an Bitterkeiten und an Leiden widerfährt. Zum Schluss noch zwei Liedstrophen aus dem Lied, das wir gleich miteinander noch singen wollen. Es ist das Lied Nummer 476. Ich darf das schon mal sagen, Frank. Zwei Liedstrophen will ich uns vorlesen. Die erste, mein Gott, wie bist du so verborgen? Wie ist dein Rat so wunderbar gemeint, ist so wunderlich, ja, so befremdlich, so unverständlich für uns, aber er ist letztlich auch wunderbar. Ne? Was helfen alle meine Sorgen? Du hast gesorget, ehe ich war. Mein Vater, führ mich immer da, nur selig, wenn auch wunderbar. Und Strophe 5, dir will ich mich ganz überlassen, mit allem, was ich hab und bin. In Christus dürfen wir uns ihm ganz überlassen. Ich werfe, was ich nicht kann fassen, auf deine Macht und Weisheit hin. Mein Vater, führ mich immer da, nur selig, wenn auch wunderbar. Wollen wir das Lied jetzt singen, ja?